erleben Sie unseren neuen Hyundai Showroom im Autohaus am Rüsterbaum in Ingelheim.
Wenn man das Wort Giftmord hört, dann denken viele von uns vielleicht an Geheimdienstmethoden. Jemanden unauffällig zu töten, ohne auch selbst am Tatort sein zu müssen, das perfekte Verbrechen. Oder eben die Möglichkeit für Agenten, unliebsame Gegner auszuschalten. Aber so abwegig ist das alles gar nicht. Es hat in unserer Region, genauer gesagt in Worms, sowas wie die Blaupause zum vermeintlich perfekten Verbrechen gegeben, wovon sich im Anschluss auch echt viele Leute haben, ja, inspirieren lassen, kann man sagen. Aber das perfekte Verbrechen gibt es ja eigentlich nicht und auch in unserem Fall geht so einiges schief.
Abgrundtief. Der True Crime Podcast der VRM.
Und damit hallo und herzlich willkommen hier bei Abgrundtief. Mein Name ist Thomas Schmidt, ich bin Digitalreporter bei der VRM und der Host dieses Podcasts. Und heute habe ich einen ziemlich spannenden Fall im Gepäck. Ein Fall, der so Schlagzeilen wie die Gifthexe von Worms und Giftmörderin von Worms produziert hat. Und auch wenn unsere Hauptfigur heute alles andere als eine Hexe war, die tödliche Mixturen selbst angemischt hat, die Formulierungen sind schon relativ treffend. Aber lasst uns ganz von vorne beginnen, bei unserer sogenannten Gifthexe von Worms, und damit ist Christa Lehmann gemeint. Christa Lehmann ist 1923 in Worms geboren worden. Damals heißt sie aber noch nicht Lehmann, das ändert sich erst mit ihrer Hochzeit. Sie wird als Christa Ambros geboren, genauer gesagt als Christine Elfriede Ambros. Sie wird aber meist eigentlich nur kurz Christa genannt. Sie hat noch zwei Geschwister, sie ist die jüngste in der Familie, aber wirklich glücklich wächst sie mit ihren Geschwistern, mit Vater Ludwig, einem Kaufmann, und Mutter Maria nicht wirklich auf. Denn schon im Alter von 2 Jahren muss sie ihre Mutter gehen lassen. Aufgrund von einer schweren Schizophrenie wird diese in eine Heil- und Pflegeanstalt nach Alzey eingewiesen. Das sind von Worms aus gut 30 Kilometer Entfernung nicht unüberbrückbar, und doch ist die Mutter dann erstmal weg vom Fenster. Zu dieser Zeit, das ist gerade 1925, da sagt man auch nicht psychisch krank, da sind die Personen in Behandlungen häufig einfach schwachsinnig oder geisteskrank. So heißt es in ersten Zeitungsberichten über sie. Christas Mutter sei in der Nervenheilanstalt in Alzey, und ja, früher hat man halt eher weggesperrt als behandelt oder gar versucht, die Erkrankten wieder zurück in die Gesellschaft zu integrieren. Die Ehe der Eltern von Christa, die zerbricht an dieser Psyche. Sie lassen sich scheiden und Ludwig Ambros heiratet erneut. Da ist Christa gerade 5 Jahre alt. Diese Ehe hält aber erneut nicht lange, denn mit 11 Jahren verliert Christa auch ihre Ersatzmutter. Man folgert daraus also, dass es eine Mutterfigur, wie ein Kind sie braucht, für Christa nie gegeben hat. Und im Podcast Verbrechen von nebenan von Philipp Fleitner, da erfährt man dann auch, dass Christa ihre leibliche Mutter, nachdem diese, ja, als sie 2 Jahre alt war, aus ihrem Leben verschwunden ist, erst im Alter von 11 Jahren wieder sieht. Da kommt ihre Mutter aber nicht etwa wieder raus, sondern das ist das erste Mal, dass Christa sie besuchen darf. Also, was heißt darf? Das ist da wohl eher so, dass ihre Oma sie heimlich mitnimmt nach Alzey und das dem Vater so gar nicht gepasst hat. Und dass er sie danach auch ziemlich heftig verprügelt haben soll. Auch der Zeitjournalist Ernst Klee kann ein ähnliches Bild zeichnen. Er hat Christa Lehmann in Haft besucht, wo sie erzählt hat, dass ihr Vater wohl Alkoholiker gewesen sei und Christa die Kleider ihrer älteren Geschwister auftragen musste. Also, wie gesagt, keine glückliche Kindheit eben. Und das Schlimme ist, es wird auch nach der Kindheit nicht besser für sie. Der Mann, den sie geheiratet hat, der trinkt auch. Aber nicht nur das, die Ehe geht schon so bezeichnend los, das ist wirklich kaum zu glauben, aber noch in der Hochzeitsnacht, das ist im Jahr 1944, soll ihr Mann sie mit einer Kellnerin betrogen haben. Und Christa, die musste die Hochzeitsnacht dann mit ihrer Stiefschwester gemeinsam in einem Bett verbringen. Also wow, wenn das schon der Start einer Ehe ist, dann kann man sich ja so ungefähr vorstellen, wie die weiteren Jahre so verlaufen werden. So viel kann ich schon vorwegnehmen, besser wird es nicht mehr von dort an. Immer wieder schläft Christas Mann mit anderen Frauen. Nach Hause kommt er dann meist ziemlich betrunken, dort schläft er dann seinen Rausch aus, lebt die negativen Seiten aus, das alles schiebt er zu Christa und den Kindern. Die für ihn positiven Erlebnisse, die schafft er in Wirtshäusern und in anderen Schlafzimmern. Seine eigene Familie, die wird dann nicht eingebunden. Geschlagen wurde Christa dann auch noch von ihm, und auch die Kinder waren vor ihm nicht sicher. Der 5-jährige Sohn, der soll es einmal so richtig abbekommen haben, sodass er sich danach auch gegen den Vater gewendet hat. Es sind ja viele Ereignisse, viele kleinere wie größere, die Dellen in den Lebensweg von Christa Lehmann drücken. Das soll jetzt keine lange Hinführung für eine Entschuldigung oder gar Rechtfertigung ihrer Taten sein, aber das sind eben alles Faktoren, die das große Ganze mitzeichnen. Ernst Klee hat nach seinem Treffen mit Lehmann gesagt, diese Frau wurde niedergetreten, auf bestialische Weise ehelich vergewaltigt, niedergetrampelt an den Pranger gestellt. Und das ordnet dann abschließend, glaube ich, ganz gut ein, wie sehr Christa Lehmann gelitten hat. Egal ob in der Kindheit mit dem trinkenden, prügelnden Vater, dem frühen Verlust der Mutter, der Erniedrigung durch den späteren Ehemann. Und so geht es dann eigentlich auch immer weiter. Und da hat es wohl auch noch allerhand weitere, ja nahezu traumatisierende Erlebnisse gegeben. So soll sie, auch das erzählt Klee in einem Zeitartikel, einmal vor lauter Armut keine intakten Schuhe mehr gehabt haben und kurzerhand in ihrer Jugend ein paar von ihrer Arbeitskollegin mitgenommen haben. Und das wurde dann auch bemerkt und mitten auf der Straße auch gleich geahndet. Sie musste die Schuhe dann nämlich ausziehen und wie am Pranger barfuß für alle sichtbar entlarvt und ertappt nach Hause laufen. Und vorher auch noch vor dem Tor des Betriebs stehen, dass es ja auch alle Kolleginnen und Kollegen sehen können. Also das ist schon ziemlich erniedrigend. Um diese Zeit, das ist nachdem sie die Volksschule in Worms besucht hat, da jobbt sie in verschiedenen Betrieben. Aber meist als einfache Arbeiterin, etwa bei den Lederwerken und in einer Wäscherei. Mit 18 wird sie dann, wie es damals heißt, dienstverpflichtet. Also die Männer, die müssen an die Front, wir sind ja mittendrin im Zweiten Weltkrieg, und die Frauen, die müssen auch ran, müssen arbeiten, dass die ganze Maschinerie am Laufen bleibt. Und Christa landet dann in der Impfstoffherstellung bei Höchst in Frankfurt am Main. Aber springen wir ein Stück wieder nach vorne. Wir haben jetzt gehört, wie widrig die Umstände und wie hart die Kindheit von Christa Lehmann war und dass es dann eben auch in Jugend- und Erwachsenenalter nicht wirklich besser geworden ist. Aber immerhin, sie hat einen Mann, hat eine Familie und hat Kinder. Auch wenn da der nächste Schicksalsschlag drin verankert ist, denn in sehr jungen Jahren stirbt auch eines ihrer gemeinsamen Kinder. Wie gesagt, einen Mann, eine Familie zu haben bei sich in dieser Zeit, das war auch nicht selbstverständlich. Karl hatte das, ja, Glück im Unglück, kann man da vielleicht sagen, dass er leicht gehinkt hat und außerdem ein Magengeschwür hatte. Denn diese Leiden haben dazu geführt, dass er nicht zum Kriegsdienst eingezogen wurde und so hatten sich die beiden erst kennenlernen können. Und diese Magenkrankheit, die wird später noch einmal wichtig. Das wird eine ganz entscheidende Rolle spielen. Ich glaube, man kann hier fast mutmaßen, wenn es die nicht gegeben hätte, dann würden wir heute in Zusammenhang mit Christa Lehmann vielleicht nur von einem Mord sprechen und nicht von dreien. Christas Mann ist ein Fliesenleger. Nicht angestellt, er hat sogar seinen eigenen Betrieb. Den hat er von seinem Vater übernommen und nach dem Krieg, da läuft es zunächst auch ganz gut im Unternehmen. Klar, vieles muss wieder aufgebaut werden, überall wird gebaut und da werden dann auch Fliesen gelegt, sprich, die Aufträge kommen rein. Aber das bleibt nicht auf ewig so. Christa Lehmann sagt später vor Gericht, dass der Abwärtstrend mit der Währungsreform begann und dann so spätestens ab 1951 nicht mehr aufzuhalten war. Was die genauen Gründe dafür waren, das ist schwer zu sagen. Christa Lehmann will es so darstellen, als wäre es ihr Mann Karl Lehmann selbst schuld gewesen. Sein ständiges Trinken, seine Aggression, kann man sich ja auch vorstellen, dass das nicht gut einher miteinander geht. Aber sie revidiert diese Aussagen auf Nachfragen auch immer wieder. Aber ich finde jedenfalls, braucht es nicht viel Fantasie, sich vorzustellen, dass da trotzdem etwas dran sein könnte. Jedenfalls muss Karl Lehmann den Betrieb später irgendwann aufgeben und ist dann ebenfalls als einfacher Arbeiter tätig. Und für Christa Lehmann wird es immer schwieriger, es mit ihrem Karl auszuhalten. Seine Wutausbrüche, die Gewalt, die er ausübt, das ständige Trinken und dann auch noch die vielen Seitensprünge. Ihr Leben ist einfach der Horror und ihr wird mit der Zeit immer klarer, ich muss da irgendwie raus. So soll und so kann es einfach nicht mehr weitergehen, aber wie? Für eine Frau ist es zu dieser Zeit alles andere als einfach, sich aus seiner Ehe zu lösen. Das sind ganz andere Zeiten damals und es ist vor allem auch einfach nicht so üblich, dass sowas passiert. Vielmehr wäre hier die gängige Praxis, sowas ist dann eben so, das wird ertragen, das muss man ertragen, aber nicht Christa. Die hat da schon so eine Idee. Und diese Idee, die kommt ihr, als sie von ihrem Schwiegervater, also Karls Vater in diesem Fall, vom Pflanzenschutzmittel E605 erfährt. Ein Mittel, das später einmal aufgrund der Ereignisse, die hier gleich noch folgen werden, den Spitznamen Wormser Gift erhalten wird. Jedenfalls ist der Schwiegervater Valentin Lehmann Gärtner und hat dieses E605 im Haus. Und er warnt Christa davor. Dieses Teufelszeug soll auch bloß nicht einmal in die Nähe der Kinder kommen, aber im Grunde auch sonst in niemandes Nähe, denn es ist einfach richtig, richtig giftig. E605 ist zu dieser Zeit flüssig, völlig geruchlos und auch farblos, also ziemlich tückisch, wenn es darum geht, auch als Gift wahrgenommen zu werden, denn hochgiftig, das ist es in jedem Fall. Für Menschen, aber auch für Tiere und für Insekten. Das zur damaligen Zeit als praktisch daran angesehene, gibt man das Mittel Pflanzen bzw. bestäubt man sie so damit, dann zeigen die keine Vergiftungserscheinungen. Die gehen nicht ein daran. Eben nur die Schädlinge, was es zu einem ganz normal verwendeten Pflanzenschutzmittel machte. Heute ist E605 bzw. sind Pflanzenschutzmittel, die diesen Stoff enthalten, verboten. Und mit dem Wissen, was das für ein Teufelszeug ist, ausgestattet, fasst Christa Lehmann den Entschluss, sich ihres Mannes zu entledigen. Raus aus dieser Qual, aus der Unterdrückung, und E605 soll ihr dabei helfen. Sie hat eine ganze Packung davon, mehrere. 6 kleine Fläschchen hat sie zu Hause und sie weiß auch schon, wie sie das einsetzen wird. Wie gesagt, zur damaligen Zeit war das Mittel völlig geruch- und geschmacklos. Jeden Morgen trinkt ihr Mann Karl ein Glas Milch. Und wir sind in den 50ern. Natürlich ist die Frau für das Frühstück zuständig, wie auch für alle anderen Dinge, die den Haushalt betreffen. Eines Morgens, es ist der 27. September 1952, ihr Mann Karl ist gerade im Badezimmer und rasiert sich, da setzt Christa ihren lange gehegten Plan in die Tat um. In die Milch, die schon auf dem Frühstückstisch bereitsteht, kippt sie etwas von einem der Fläschchen des Pflanzenschutzmittels, das sie zu Hause hat. Wie viel genau, daran kann sie sich später nicht mehr erinnern. Eine ganze Flasche, vielleicht aber auch nur eine halbe, lediglich, dass sie das Fläschchen später verbrannt hat. Daran erinnert sie sich vor Gericht noch. Gespannt muss sie dann jede Regung ihres Mannes verfolgt haben. Wirkt das Gift endlich? Wirkt es wirklich? Ist es wirklich so ein tödliches Mittelchen, wie ihr Schwiegervater sie gewarnt hat? Und vor allem, wann wirkt es und wie? Fällt Karl gleich noch am Frühstückstisch einfach tot um oder wie muss man sich das vorstellen? Karl jedenfalls fällt erstmal nicht tot um. Der frühstückt erstmal noch ganz normal mit seiner Frau. Dann aber nach dem Frühstück will er noch was erledigen und muss dafür erst einmal wegfahren. Christa muss in dieser Zeit fast wahnsinnig geworden sein, aber er kommt wieder zurück. Gar nicht mal so lange Zeit, nachdem er eigentlich aufgebrochen war. Nicht aber, weil er alles ganz normal erledigen konnte, sondern weil ihn ganz furchtbare Magenkrämpfe geplagt haben. Sie werden auch immer schlimmer. Und schon bald krümmt er sich vor Schmerzen und ist unfähig, noch irgendwas zu tun. Christa bettet ihn auf so einen großen, gepolsterten Liegesessel und sagt, sie ruft einen Arzt. Und wir sind ja im Jahr 1952, das heißt also nicht, dass sie an seiner Seite bleiben und mit dem Handy auf schnellstem Wege einen Krankenwagen zu sich nach Hause rufen kann. Nein, sie muss dafür ihren unter Schmerzen stöhnenden Mann alleine lassen, aber der Arzt, den sie ansteuert, der ist angeblich nicht zu Hause. Ob das wirklich so war, ob sie zu einem Arzt gelaufen ist und der dann nicht anzutreffen war, das lässt sich nicht mehr sicher sagen. Möglich und ich finde recht wahrscheinlich wäre es, dass sie den qualvollen Tod ihres Mannes nicht mit ansehen konnte oder wollte und gleichzeitig ja, sofern sie sich aus welchen Gründen auch immer nicht umentschieden hat, auch überhaupt ja kein Interesse daran hatte, dass Karl schnell geholfen oder gar gerettet wird. So kommt sie dann nach einiger Zeit wieder zurück, ohne Arzt, und merkt dann erst einmal, dass Karl nicht mehr stöhnt, dass er ziemlich leise geworden ist. Sie legt ihn dann von dem Sessel auf das Bett. Ob er dann noch lebt, kann sie später vor Gericht nicht mehr sagen. Sie zuckt mit den Achseln, scheint ihr wohl auch eher egal zu sein. Nach etwa einer halben Stunde kommt dann aber ein Arzt zu den Lehmanns nach Hause, aber helfen kann der dann auch nicht mehr, denn Karl ist tot, als der Arzt ihn untersuchen will. Als Todesursache stellt er den Durchbruch seines Magengeschwürs fest, an dem der Fliesenleger ja schon so lange leidet. Das ist für Christa in diesem Moment ja auch relativ, sagen wir mal, praktisch, dass es so eine medizinische Vorgeschichte gibt. Denn wenn ein Trinker mit einem Magengeschwür, um den es gesundheitlich ohnehin nie allzu blendend bestellt war, stirbt, dann wirft das natürlich auch wenige Fragen auf. Und weniger, als wenn ein kerngesunder, vitaler Mann im besten Alter plötzlich auf eine mysteriöse Art und Weise ablebt. Und so stellt der Arzt dann eine Embolie fest und Christa kommt somit nie in den Verdacht, eine Mörderin zu sein, sondern sie spielt die trauernde Witwe, die am Grab ihrem Mann nachweint. Aber diese Trauer, diese gespielte Trauer, muss man ja sagen, die hält nicht wirklich lange an. Klar, warum auch? Der Plan hat ja, so sieht es derzeit aus, auch ziemlich gut funktioniert. Christa kann sich nun ganz ausleben und das tut sie auch. Sie wird beschrieben als vergnügungssüchtig, soll einen gar abenteuerlichen Lebenswandel hingelegt haben und sehr häufig im Nachtleben unterwegs gewesen sein. In Worms, da sind zu dieser Zeit viele Soldaten der amerikanischen Besatzungsmächte stationiert und denen ist nach dem Krieg auch erst einmal nach Feiern, nach ausschweifendem Leben zumute. Und die freuen sich auch, wenn, nennen wir es mal, Bekanntschaft oder Kontakt mit den Einwohnern oder eher den Einwohnerinnen zustande kommt. Und so laden sie gerne auch mal die deutschen Frauen ein, die sie im Nachtleben und in den Kneipen kennenlernen. Und genau da waren Christa und ihre Freundin Annie auch häufig dabei und alles andere als abgeneigt. Was in diesem Zusammenhang besonders bemerkenswert ist, Christa könnte von der Mutter des Toten, also der eigenen Schwiegermutter, zu diesem Mord, ich will nicht sagen überredet, aber zumindest auf die Idee gebracht worden sein. Ernst Klee hat da einen ganz interessanten Satz zitiert, den die Schwiegermutter zu ihr gesagt haben soll. Vor dem Hintergrund, dass Karl sie und die Kinder geschlagen hat, dass für Essen kein Geld da war, aber für Alkohol sehr wohl, da hat Karls Mutter dann wohl gesagt: Kind, wenn ich zurückdenke, mein Eheleben und wenn ich darüber nachdenke, dass du das alles so mitmachen sollst. Ich muss dir ehrlich sagen, wenn ich heute in deinen jungen Jahren wäre, ich gäbe dem Alten was ins Fressen. Und genau das hat Christa dann ja auch getan. Also klar, ins Saufen hat sie ihm was gegeben, wenn wir hier bei dieser Sprachwahl bleiben, aber ohne es zu wissen, hat hier eine Mutter den Tod ihres eigenen Sohnes herbeigeführt. Was natürlich nicht heißen soll, dass Karls Mutter irgendeine Schuld am Tod ihres Sohnes zugesprochen werden kann. Nein, da ist Christa schon einzig und alleine für verantwortlich, aber schon gruselig, wenn man das im Nachhinein erfährt. Ich habe es eben schon mal erwähnt, Christa ist mit einer Freundin, die heißt Anni Hamann, recht intensiv im Wormser Nachtleben unterwegs. Und der Mutter von Anni Hamann, der gefällt das gar nicht, ihre Tochter so zu sehen. Sie gibt der verwitweten Christa die Schuld daran, dass ihre Tochter so eine Rumtreiberin ist. Und auch hier muss man das im Kontext der Zeit sehen. Ich weiß nicht, wie schlimm das damals wirklich war, also ob die beiden jetzt wirklich jeden Tag feiern waren und sturzbetrunken nach Hause getorkelt sind, aber selbst wenn es nicht so war, in der damaligen Zeit hat so ein, nennen wir es mal, Partyleben zweier alleinstehender Frauen keinen guten, ja keinen ordentlichen Eindruck gemacht. Und darum ging es damals halt häufig. Wie sieht das denn aus? Was sollen die Leute und was denn die Nachbarn nur denken, mein Kind? Und Annis Mutter, sie heißt übrigens Eva Ruh, die hält Christa für die Schuldige. Die zieht ihre Tochter in dieses Leben, das doch eigentlich gar nicht zu ihr passt. Und Eva Ruh ist nicht die Einzige, die Christa ständig ermahnt und ihr Vorträge hält. Da ist ja auch noch ihr Schwiegervater, Karls Vater. Und auch dem passte dieses unsittliche Verhalten Christas so gar nicht. Vor allem nicht, als sie dann bei ihren nächtlichen Ausflügen einen Mann kennengelernt hat, von dem sie später schwanger wird. Abtreibung ist zu der Zeit natürlich strengstens verboten, aber noch ein Kind und dann auch noch von einer eher losen Bekanntschaft, das passt Christa in dieser Zeit so gar nicht und so sucht sie einen Mann auf, der so etwas im Geheimen durchführen kann. Aber er lehnt ab, er will keine Abtreibung durchführen, aus welchen Gründen auch immer, aber man muss natürlich vorsichtig sein und darf sich bei sowas nicht erwischen lassen. Ihr Schwiegervater aber, Valentin Lehmann, der erfährt auf irgendeinem Wege dann doch davon. Und er droht Christa mit einer Anzeige oder zumindest dem Gang zur Sittenpolizei. Der Mann wird also immer unbequemer für sie. Nicht nur unbequem, sondern vielleicht ja sogar auch noch richtig gefährlich, wenn er wirklich auch nicht davor zurückschreckt, sie anzuzeigen und anzuschwärzen. Und da kommt ihr dann etwas in den Sinn. Genau, E605. Sie hat davon nämlich nicht nur eine Flasche gehabt, es wurde in so einer kleinen Sechserpackung verkauft, heißt also, 5 Fläschchen davon schlummern noch in irgendeinem Schrank in ihrem Haushalt. Und dieser Gedanke reift in ihr, mindestens eines davon soll auch wieder zum Einsatz kommen. Das sehen viele als besonders kaltblütig an. Und klar, es ist auch der Gedanke an Mord, der ihr kommt und der ist durch nichts schön zu reden oder gar zu entschuldigen. Aber aus ihrer Sicht ist es gar nicht so kaltblütig. Denn es gibt mehrere Untersuchungen darüber, dass die Hemmschwelle und die Überwindung, die man hat, beim ersten Mord so groß ist, wie sie in der Regel danach nie wieder wird. Und der erste Mord, der hatte so leicht und so einfach funktioniert, dass das für sie jetzt einfach eine Option ist. Na klar, ich habe da ja noch so ein kleines Problemlöserchen im Küchenschrank, das setze ich wieder ein. Was einmal klappt, klappt ja auch zweimal oder so ähnlich. Und so richtig konkret wird der Plan dann am 14. Oktober 1953, also mehr oder weniger ein Jahr nach dem ersten Mord, dem Mord an Karl Lehmann, soll dessen Vater das nächste Opfer sein. Auch ihm jubelt Christa E605 unter, dieses Mal nicht in der Milch, sondern in so eine Art Trinkjoghurt. Ein ganzes Fläschchen wandert in das kleine Glas. Mehr als genug, um einen Menschen zu töten. Und auch bei dem 76-jährigen Vater Valentin Lehmann ist Christa nicht dabei, als das Gift seine tödliche Wirkung entfaltet. Valentin ist gerade auf dem Fahrrad, als es beginnt. Er fällt von seinem Rad, stürzt zu Boden und ist wenig später tot. Verdacht schöpft aber auch hier niemand, denn Valentin Lehmann hatte Herzprobleme. Passanten entdecken den leblosen Mann auf der Straße und verständigen einen Notarzt und der stellt dann etwas später auch den Tod Lehmanns fest. Tod durch Herzversagen. Und auch hier passt alles wieder ziemlich gut zusammen. Plötzlicher Tod, ja, aber eben auch eine medizinische Vorgeschichte, die das Ganze eigentlich schön einbettet und dazu führt, dass niemand noch einmal genauer hinschaut oder gar unangenehme Fragen stellt. Es läuft also aus Christas Sicht ziemlich gut. Mit zwei Morden ist sie davongekommen, hat sich zweier Tyrannen entledigt. Männer, die sie entweder misshandelt haben oder ganz einfach im Fall des Schwiegervaters genervt haben. Diese vorgeschobene Angst vor der Anzeige, das sagt später auch der Richter, die ist ja eigentlich völlig unbegründet. Man kann nichts anzeigen, was gar nicht passiert ist, klar. Aber Christa Lehmann hat das irgendwie nicht bedacht. Sie sagt, sie habe trotzdem Befürchtungen in dieser Hinsicht gehabt und leugnet vor Gericht auch gar nicht, dass die Männer sterben sollten. Sie gibt die Morde zu, die sie auch in der Absicht zu morden begangen hat. Aber da sind wir ja noch gar nicht. Vielmehr genießt Christa das Leben in neu gewonnener Freiheit mit ihrer besten Freundin Annie Hamann. Wenn da nur deren nervige Mutter nicht wäre. Die befürchtet schon, dass es sich rumspricht, dass ihre Tochter mit dieser Christa durch die Nächte zieht. Unsittlich sowas. Lasst uns, bevor die Geschichte hier weitergeht und ihren Höhepunkt finden wird, mal auf dieses Phänomen E605 blicken. Denn nachdem die Wormser Giftmorde bekannt werden, werden auch zahlreiche Fälle bekannt, in denen das Mittel für Suizide benutzt wird. Und das nicht nur im Umkreis der rheinland-pfälzischen Stadt, sondern bundesweit. Es geht sogar so weit, dass sich der damalige Bundesinnenminister Robert Lehr einschaltet. Er weist die Länder an, Maßnahmen zu treffen, den freien Verkauf des Pflanzenschutzmittels einzuschränken, was sich aber als ziemlich schwierig erweist. Demgegenüber stehen allerdings auch schon mehr als 30 Suizide, die mit dem Pflanzenschutzmittel begangen wurden. Aber man will es auch der Wirtschaft nicht schwerer machen als nötig. Alleine im Weinbau findet das Mittel damals eine sehr großflächige Anwendung. So drehen sich die Gedanken erst einmal eher darum, das Mittel nicht mehr ganz so stark konzentriert abzugeben. Denn die damalige Konzentration, wenn man das wirklich für seinen Zweck bestimmt in der Landwirtschaft anwenden wollte, dann wurde ein Löffel von E605 auf 100 Liter Wasser verdünnt und das Zeug jetzt keinesfalls pur irgendwo verwendet. Außerdem wird es später auch noch vergällt abgegeben. Also das Farb-, Geruch- und Geschmacklose daran gibt es dann nicht mehr. Es riecht schon so beißend, dass niemand auf die Idee kommen würde, zumindest versehentlich etwas von dem Gift zu trinken oder es dann aber wohl sofort wieder ausspucken würde. Für die beiden Lehmanns kommt diese Vergällung aber zu spät. Heute hingegen, da ist E605 oder ein vergleichbar giftiges Pflanzenschutzmittel gar nicht mehr verkäuflich. Bis 2002 war es noch im Handel erhältlich und konnte gegen Vorlage des Personalausweises gekauft werden. Ob das jetzt zumindest suizidgefährdete Menschen abgehalten hat, das würde ich mal bezweifeln, aber gut. Mittlerweile ruht die Zulassung von Pflanzenschutzmitteln, die Paration enthalten. Das wird synonym zu E605 verwendet. Aber zurück zu Christa, denn mit dem Mord an ihrem Schwiegervater, da werden ihre Sorgen nicht kleiner, denn noch immer moniert ja Eva Ruh Christas Lebenswandel. Und es passt ihr so gar nicht, dass Christa und ihre Tochter so gut befreundet sind und so viel Zeit miteinander verbringen. Und das nervt Christa. Das nervt sie ziemlich doll sogar. So doll, dass sie sich denkt, hier könnte ich doch nochmal ein wenig von meinem E605 ins Spiel bringen. Und dieses Mal lässt sich Christa auch so richtig was einfallen. Dieses Mal wird das Gift nicht einfach plump in irgendeine Milch oder in einen Joghurt gemischt. Christa bereitet alles ziemlich akribisch vor. Zunächst geht sie in das Wormser Kaufhaus Wortmann und kauft eine Packung Pralinen. Sie sind geformt wie kleine Pilze und sind aus Schokolade. Aber nicht gänzlich, im Inneren haben sie eine Füllung, da ist irgend so ein Likör drin. Feines Kaufhaus, aber die Pralinen waren jetzt nichts Besonderes im eigentlichen Sinne. Aber trotzdem, wenn man damals Pralinen bekommen hat, dann war das natürlich schon was Feines. Und die Pralinen, die will sie mit zu ihrer besten Freundin Annie Hamann nehmen. Und ach, allen Meinungsverschiedenheiten zum Trotz soll natürlich auch Annies Mutter Eva Ruh eine der Pralinen bekommen. So sieht die ganze Aktion zumindest vordergründig aus, aber im Hintergrund ist Christa im negativen Sinne schon so richtig kreativ geworden. Vorsichtig geht sie mit einer erhitzten Stricknadel oder einem erhitzten Messer zu Werke. Das lässt sich heute nicht mehr ganz genau sagen und mit diesem heißen Gegenstand trennt sie dann unten den Boden einer Praline ab. Etwas von der Likörfüllung kippt sie aus und mischt stattdessen, ihr ahnt es sicher schon, etwas von dem E605 in den Hohlkörper, das sie jetzt noch immer bei sich im Schrank hat. Als die giftige Praline dann gefüllt ist, drückt sie die noch warme Schokolade unten wieder an. lässt alles erkalten, streicht das Ganze glatt und fertig ist das in ihren Augen wohl perfekte Mordwerkzeug. Eine vergiftete Praline, der niemand ihre tödliche Füllung ansehen kann. Sie stapelt die Pralinen nun so in ihrer Verpackung, dass eigentlich kein Versehen passieren kann. Die vergiftete Praline, die liegt ganz unten. Die genießbaren sind darüber aufgestapelt und unterwegs genehmigt sich Christa schon einmal eine der Pralinen, sodass nun noch 5 der insgesamt 6 Pralinen in der Verpackung verbleiben. Und ich habe gerade unterwegs gesagt, denn Christa ist unterwegs, um ihre Freundin Anni zu besuchen. Annis Mutter Eva ist auch zu Hause, ebenso Annis Bruder Kurt und eine Nachbarin. Perfekt also, um die verbleibenden 5 Pralinen unter den Anwesenden aufzuteilen, damit auch niemand Verdacht schöpft. Denn wenn alle so eine Praline gegessen haben und es nur einer Person danach ziemlich schlecht geht, ja, dann können es ja schlecht die Pralinen gewesen sein, die daran schuld sind. Christa gibt ihrer Freundin Anni dann auch eine, Bruder Kurt und die Nachbarin werden ebenfalls bedacht und auch Christa selbst genehmigt sich dann noch eine und will Eva Ruh dann auch eine schenken. Die hat aber gerade noch so ein wenig mit einer Krankheit zu kämpfen, fühlt sich noch nicht so hundertprozentig fit und fühlt sich auf jeden Fall auch nicht danach, jetzt eine Schokolikörpraline zu vernaschen. Und dann drängt Christa ihr die Praline nahezu auf. Na komm, isst doch was davon, echt lecker und so weiter und so fort und Eva kommt das ziemlich komisch vor. Das sagt sie später auch nochmal bei Gericht. Sie wurde ja sehr bedrängt, so eine Praline zu essen und dann auch noch von Christa. Hat irgendwie nicht ganz zusammengepasst, aber einen Anschlag auf ihr Leben vermutet sie dahinter nicht. Sie wundert sich eher einmal mehr über diese Christa Lehmann und wie komisch die doch irgendwie zu sein scheint. Aber wer weiß, vielleicht ist ihr ja später nach was Süßem oder sie verschenkt sie, bietet sie Gästen an, was auch immer. Heute jedenfalls wird sie nicht in die Praline beißen. Sie stellt sie in einen Schrank in ihrer Küche und denkt nicht weiter daran. Aber Christa denkt daran. Ob die verhasste Frau nun endlich rein und damit angebissen hat? Ob sie wohl noch lebt? Und angeblich plagen Christa dann auch noch ganz andere Gedanken auf einmal. Warum auch immer, erklärt sie vor Gericht, dass sie plötzlich panische Angst bekommen habe. Nicht, weil die Praline tödlich ist, sondern weil sie befürchtet, dass ihr eigener Sohn Karl-Heinz die Praline versehentlich gegessen haben könnte. Und dann irrt sie umher. Läuft durch die Stadt, bis sie ihr Kind endlich wieder trifft und sie fragt ihn dann auch gleich, ob er irgendwas von einem dieser Schokopilze gegessen hat und als er das verneint, dann beruhigt sie sich wieder. Dann ist sie wieder glücklich, wie sie sagt. Obwohl sie doch weiß, dass die hochgiftige, die tödliche Praline noch im Umlauf ist. Genauer gesagt im Küchenschrank von Eva Ruh. Die hat auch 2 Tage später noch keinen Appetit auf Schokolade. Zufällig stolpert dann aber ihre Tochter Anni über die Praline. Es ist im Februar 1954. Sie denkt nicht lange nach, greift zu und beißt in die Schokolade. Als die Füllung sich aber dann in ihrem Mund ausbreitet, da merkt sie sofort, dass hier irgendetwas nicht stimmt. Es schmeckte nicht wie vorgestern. Es schmeckte bitter, geradezu widerlich. Sie spuckt den Bissen wieder aus, worüber sich der kleine weiße Spitz der Familie freut. Der Hund schnappt sich die Praline und verschlingt die vergiftete Süßigkeit. Es dauert nicht lange, da merkt Anni, dass irgendetwas nicht in Ordnung ist mit ihr. Christas beste Freundin wird schummrig. Sie sieht nun auch verschwommen, dann schemenhaft und ruft nach ihrer Mutter. Die sagt, dass Anni gesagt habe, sie könne nichts mehr sehen. Mama, ich bin blind, soll sie gesagt haben. Was folgt, sind fürchterliche Krämpfe, Schmerzen und unbeschreibliche Qualen. Der ganze Todeskampf von Anni Hamann dauert 20 Minuten. Das ist nicht lang, in der Lage und mit den Schmerzen aber quälend lang und dann wird sie endlich erlöst. Anni stirbt, weil sie die Praline ihrer besten Freundin gegessen hat, die eigentlich für ihre eigene Mutter bestimmt war. Ganz schön verwirrendes Gefühl hier an Beziehungen, aber hier sieht man mal wieder, wie tödlich dieses E605 wirklich ist. Zum einen, weil Christa ja nur einen Teil der Füllung von so einer kleinen Praline quasi ausgetauscht hat mit dem Mittel und zum anderen, weil Anni die Praline ja auch nicht ganz verschlungen hat. Sie hat reingebissen, also ein Stück abgebissen und dann ja sogar noch ausgespuckt, ein echtes Teufelszeug. Und dementsprechend fraglich ist da dann auch die Aussage von Christa vor Gericht, die sagt, sie habe die Mutter ihrer besten Freundin ja auch gar nicht umbringen wollen. Vielmehr wollte sie sie krank machen. Das klingt jetzt seltsam, aber in Christas Logik ergibt das schon Sinn. Auch hier bekommen wir im Gerichtssaal wieder teils widersprüchliche Aussagen von Christa zu hören. Einmal die generelle Abneigung gegen Eva Ruh, weil die eben den Mädchen immer dazwischen gefunkt hat. Dann aber auch die Schwangerschaft von Christa, die da eine Rolle gespielt haben könnte. Denn sie befürchtet, dass Anni das gar nicht so toll fand. Denn anstatt sich mit ihrer oder für ihre beste Freundin zu freuen oder wenigstens sie zu unterstützen, klagt sie wohl darüber, dass ihr mit der schwangeren Christa sowas wie die Partyfreundin weggenommen wird. Denn klar, Da ist dann nicht mehr viel mit Nächte durchmachen und Männer aufreißen. Und da hat Christa sich gedacht, naja, Anni, wenn du eine schwerkranke, vielleicht pflegebedürftige Mutter zu Hause hast, dann wird dieses Nachtleben auch für dich unwichtiger werden. Dann wirst du auch jemanden in deinem Leben haben, für den du sorgen musst, statt nur auf dich zu achten. Ich, mein Baby und du, deine Mutter sozusagen. Übrigens, auch der weiße Spitz der Familie stirbt. Noch bevor Anni tot ist, der hatte sich ja über die ausgespuckte Praline hergemacht. Genug also, um auch ihn zu töten, was fast zu einer Randnotiz wird. Aber so viel sei gesagt, der Hund, der wird mehr oder weniger noch eine sehr wichtige, fast entscheidende Rolle in diesem Fall spielen. Und apropos Hund, Christa Lehmann ist noch ein tierischer Mord zuzuschreiben. Auch das wird vor Gericht thematisiert, denn sie hat das Gift zuvor getestet an ihrem eigenen Hund. So denkt man zumindest erst, als das zur Sprache kommt. Aber der Grund, den Christa dann nennt, ist ein anderer. Ich musste den Hund töten, weil ich die Steuern nicht mehr bezahlen konnte, sagt sie auf Nachfrage. Und so hat sie dem Tier dann frisches Hackfleisch gekauft, das sie mit E605 präpariert hat. Sie stellt dem Hund eine Schüssel voll hin und verlässt das Haus. Ich wollte nicht mit ansehen, wenn der Hund kaputt geht, sagt sie. Bei ihrem Mann scheint sie das nicht gestört zu haben, zeigt natürlich auch wieder, wie die Verhältnisse und die Sympathien verteilt sind. Aber auch hier zunächst einmal deutet nichts auf Christa als Täterin hin. Beziehungsweise zuerst weiß auch niemand, dass die Praline hier den Tod gebracht hat, aber das ändert sich recht schnell. Da ist zunächst einmal die Aussage von Christa selbst, die, als die Polizei sie damals befragt, sagt, ja, ihr sei ja auch schon so schlecht geworden von den Pralinen und zwar vorher schon. Aber dann stellt sich natürlich die Frage, warum verschenkt sie sie dann, wenn die doch so bitter und ungenießbar schmecken? Parallel zu den Ermittlungen werden auch die übrigen Pralinen in dem Kaufhaus untersucht. Sind die vielleicht alle vergiftet? Stimmt da mit der Charge irgendwas nicht? Die Firma wehrt sich vehement gegen diese Möglichkeit und es wird ja tatsächlich auch nichts gefunden bei den Untersuchungen. Aber das ging jetzt vielleicht ein bisschen schnell. Wir haben eben von Ermittlungen gesprochen. Warum wird überhaupt ermittelt? Das ist der Tatsache geschuldet, dass Anni Hamann wirklich überhaupt kein Leiden hatte, auf das man nun doch das recht unerwartete und plötzliche Ableben zurückführen könnte. Außerdem macht es natürlich stutzig, dass da nicht nur eine tote Frau, sondern auch ein toter Hund daneben liegt. Es ist klar, hier stimmt irgendetwas nicht. Der gerufene Arzt, der nur noch Annis Tod feststellen kann, informiert die Polizei. Und das ist der erste Schritt zur Aufklärung mehrerer Morde, die ansonsten wohl unentdeckt geblieben wären. Die Polizei bringt die Leiche von Anni Hamann daraufhin nach Mainz, wo sie im Gerichtsmedizinischen Institut untersucht werden soll. Kurt Wagner ist damals der Rechtsmediziner, der mit den Untersuchungen beauftragt wird und der hat es ganz schön schwer. Zunächst macht er mal das Offensichtlichste oder untersucht zumindest in die Richtung, die am häufigsten oder am geläufigsten ist. Er sucht nach verschiedenen Giften, kann aber weder Blausäure noch Strychnin oder Arsen finden, auch keine Spuren davon. Man ist sich aber trotzdem sicher, dass Anni irgendwo mit vergiftet worden ist. Aber mit was? Es gibt keinen Test, mit dem man jetzt sagen könnte, hier bitte einmal das vorhandene Gift bestimmen, sondern man muss selbst die Substanzen abhaken und auf alle nacheinander testen, die man vielleicht in Betracht zieht. Mehr oder weniger zufällig und einfach nach dem Ausschlussprinzip wahrscheinlich auch, wird der Mageninhalt der Toten dann etwas später auch auf das Pflanzenschutzmittel E605 getestet. Und siehe da, der Test schlägt natürlich an. Und es sind auch nicht nur Spuren, sodass man jetzt annehmen könnte, Anni hat vielleicht damit gearbeitet oder so. Nein, das waren doch erhebliche Mengen, die Wagner da nachweisen konnte. Und das Überraschende an diesen Untersuchungen ist einmal der Stoff selbst und dann auch noch, dass Wagner da überhaupt dran gedacht hatte. Bis 1954 gab es keinen nachgewiesenen Mord mit dem Mittel und in dem Jahr befinden wir uns ja. Es ist also was ganz Neues für alle. Dabei war das Gift leicht zu bekommen, wie gesagt, nicht vergällt und komplett unauffällig, aber irgendwann ist halt immer das erste Mal und das scheint nun Christa Lehmann angestoßen zu haben. Und so gerät sie dann zunächst unter Mordverdacht, gesteht aber nicht oder zumindest nicht sofort. Gleichzeitig wird die Exhumierung der Leichen ihres Mannes und ihres Schwiegervaters angeordnet, denn drei Fälle von so plötzlichen Sterbefällen im Umfeld einer nun Mordverdächtigen, naja, Magengeschwür hin oder her, das will man sich dann doch schon mal genauer anschauen. Christa Lehmann wird da schon längst von der Polizei beobachtet. Noch weiß sie nicht, dass sie die derzeit Hauptverdächtige ist. Auch während der Beerdigung ihrer besten Freundin steht sie unter Beobachtung, ziemlich teilnahmslos, ohne große Rührung oder Regung da am Grab. Nach der Beerdigung, als sie den Friedhof gerade verlässt, da wird sie festgenommen. Vorläufig. Aber auch da wieder, komisches Verhalten. Sie kommt einfach mit, ist nicht überrascht, fragt nicht einmal, was man ihr denn vorwirft, dass die Polizei sie da jetzt abholt. Und das ist dann ein weiteres Indiz für die Ermittler. Ich meine, wenn ich mal festgenommen würde, dann würde ich schon ganz gern wissen, was hier los ist. Ich würde zumindest nicht sagen, ah, okay, klar, ja, ich steige ein und mich dann im Streifenwagen mitnehmen lassen. Jedenfalls gesteht sie dann irgendwann alle drei Morde, noch bevor die eigentliche Gerichtsverhandlung in Mainz beginnt. Am 23. Februar 1954 erklärt sie sich dann und erklärt ihre Taten. Im März, also kurz danach, werden dann noch die Leichen von ihrem Mann Karl und ihrem Schwiegervater Valentin exhumiert. Es soll überprüft werden, ob auch die beiden Männer tatsächlich mit E605 vergiftet worden sind. Das ist natürlich ungleich schwieriger als bei Anni, denn die Männer sind ja schon länger tot. Aber auch hier hat der Gerichtsmediziner Erfolg. Bei beiden Leichen kann das Pflanzenschutzmittel nachgewiesen werden. Und so ist auch die Schuldfrage scheinbar längst geklärt, als am 20. September 1954 der Prozess gegen Christa Lehmann beginnt. Und der ist echt spektakulär. Es sind Titel wie »Die Gifthexe von Worms im Umlauf«, »Christa Lehmann als eine eiskalte, gefühllose Killerin«, E605, das Schwiegermuttergift oder Wormsergift wahlweise. Also das sorgt schon für ordentlich Aufsehen damals. Die Leute wollten wissen, wie sieht sie aus, diese eiskalte Killerin? Überraschung? Unauffällig. Ja, normal. Fast schon enttäuscht berichtet ein Zeitungsartikel von damals, dass sich die Lehmann, wie man Christa nennt, Zitat, äußerlich kaum von ihren Altersgenossinnen unterscheidet. Weiter heißt es, sie ist nicht gerade hübsch, aber auch nicht hässlich. Sie hält sich in ihrem schlichten grünen Kleid und mit den dunkelblonden Haaren etwas lässig, leicht vornübergebeugt und sie ist im Gesicht nur unwesentlich verhärmt. Dann kommt noch ein bisschen mehr zu ihrem Verhalten und der Satz, jedenfalls ist an dieser Frau nichts zu erkennen, dass sie zu einer Mörderin, zu einer kaltblütigen, rücksichtslosen und hemmungslosen Verbrecherin stempelt. Okay, wissen wir also Bescheid. Was dann aber relativ kalt und egozentrisch ist, ist der Inhalt eines Briefes, den Christa aus der Haft ihrem Vater schreibt. Oder vielmehr ein Zettel, der ihm zugesteckt wird. Sie fordert ihn darauf auf, selbst eine Ampulle von dem Gift zu trinken, damit man ihn dann als Mörder verdächtigen würde. Nach seinem eigenen Tod wohlgemerkt. Denn der Vater, das ist ja nur ein alter Mann, der sein Leben schon so gut wie hinter sich hat. Und sie, Christa, sie hat ja noch so viel vor sich, hat Kinder. Was soll aus denen denn werden? Also das ist schon ziemlich krass. Und der Vater hat das natürlich auch nicht gemacht, was sie da gefordert hat. Vor Gericht, das haben wir ja schon gehört, sind es dann nur ein paar wenige, ich glaube sogar nur drei Verhandlungstage, die man braucht, um Christa zu verurteilen. Die meisten Fragen drehen sich dabei nicht um die Schuld, denn die scheint geklärt, die Mörderin überführt, sondern um die Motive von Christa Lehmann. So wirkt es zunächst ja klar, gewalttätiger, fremdgehender, trinkender Ehemann und Christa weiß sich keine andere Lösung. Mehrere Zeuginnen und Zeugen sagen aber, naja, so haben wir das jetzt eher nicht wahrgenommen. Christa war auch nicht ohne. Der Mann war doch nie aufbrausend. Wer da die Wahrheit gesprochen hat, das können wir heute nicht mehr sagen. Also auch damals nicht, aber es sät natürlich Zweifel an der Version der Mörderin. Genauso wie der Schwiegervater. Ja gut, der hatte halt genervt, Überraschung. Er fand es nur so mittel, dass seine Schwiegertochter nach dem Tod seines Sohnes was mit mehreren Männern hatte und dann schwanger wurde. Ist das wirklich ein Grund, ihn zu töten? Für Christa anscheinend schon, aber nachvollziehbar darlegen kann sie das für die Beteiligten bei Gericht auch nicht. Und dann schließlich noch Annis Mutter, Eva Ruh, die ja eigentlich die vergiftete Praline gegolten hätte, die sagt vor Gericht, ich hatte doch gar nichts gegen die. Klar, hinterher würde ich das wahrscheinlich auch sagen, um die Schuld noch etwas schwerer erscheinen zu lassen und die Motive noch nichtiger, aber auch hier wieder gesäte Zweifel. Also bezüglich der Motive werden wir nicht wirklich richtig schlau. Vermutlich hat sie einfach beim ersten Mal gemerkt, wie einfach das geht mit diesem E605. Und das haben wir ja auch schon besprochen. Der erste Mord ist immer für das Gewissen der schwerste Mord, die Überwindung am höchsten. Und so hat sie dann Stück für Stück die unliebsamen Menschen aus ihrem Leben, ja auch generell aus dem Leben entfernt. Und wer weiß, wer da noch alles an der Reihe gewesen wäre, wenn man ihr nicht auf die Schliche gekommen wäre. Wenn Eva Ruh die Praline gegessen hätte. Gleichzeitig mit Anni, Christa, Annis Bruder und der Nachbarin. Dann kann es ja nicht die Praline gewesen sein, die jeder gekostet hat. Und dann kann es ja auch nicht Christa gewesen sein. Oder aber, wenn der Hund nicht von der Praline genascht hätte. Wer weiß, vielleicht wären die Taten ja auch dann im Verborgenen geblieben. Sind sie aber nicht. Und so plädiert die Staatsanwaltschaft am dritten Verhandlungstag auch ganz klar auf schuldig. In zwei Fällen des Mordes aus niedrigen Beweggründen und einmal des Mordversuchs in Tateinheit mit fahrlässiger Tötung. Und zwar vorsätzlich und mit Heimtücke als Mordmerkmal. Heimtückisch, weil etwa ihr Mann bis zu seinem Tod dachte, er sei in einer für ihn ganz normalen Ehe, der hat das gar nicht kommen sehen. Die Staatsanwaltschaft sagt dann auch, die Gründe, die waren eigentlich keine. Motivarmut heißt das dann, niedrige Beweggründe. etwa den Schwiegervater zu beseitigen, wie ein Hindernis, das einen einfach gerade stört. Die Forderung der Anklage, in jedem der drei Fälle lebenslänglich und dann auch noch die Aberkennung der bürgerlichen Ehrenrechte auf Lebenszeit. Ja, auch das gab es damals und wie der Name schon sagt, wurden eine ganze Menge Rechte, die ein jeder Bürger hat, dadurch einfach weggenommen. So konnte man unter anderem keine öffentlichen Ämter mehr ausüben, nicht mehr an Wahlen teilnehmen und war auch nicht mehr befugt, Zeuge bei Aufnahme von Urkunden zu sein oder ein Vormund zu sein. Und die Verteidigung, die hatte da überraschend wenig dagegen zu halten. Es wurde auf eine eigene Antragstellung verzichtet, denn ja, die Mandantin war des zweifachen Mordes schuldig. Schlechte Aussichten also für Christa Lehmann, die in ihren letzten Worten darum gebeten hat, wenigstens ihre Ehrenrechte behalten zu dürfen. Auf Nachfrage hat sie dann erklärt, falls ich doch eines Tages einmal wieder in Freiheit kommen sollte, möchte ich wenigstens nicht als ehrlose Frau dastehen. Und dann steht nur noch die Urteilsverkündung aus. Darin wird dann noch einmal alles aufgerollt. Der erste Mord an ihrem Ehemann erfolgt, weil sie keinen anderen Ausweg aus ihrer Ehe gesehen hat. Aber auch ohne sich wirklich mühsam da rauszuziehen, sondern den einfachen Weg gehend in ihrem Fall und den nichts ahnenden Ehemann die vergiftete Milch trinken lassen. Kurz darauf ist der Tod heimtückisch und aus niederen Beweggründen also gemordet. Gleiches gilt für den Mord am Schwiegervater. Nur weil der gelegentlich geäußert hat, dass man Christa wegen der beabsichtigten Abtreibung irgendwo anschwärzen müsste. So also auch hier niedrige Beweggründe und Heimtücke. Und dann ist ja auch noch der Tod ihrer besten Freundin, der eigentlich die Mutter treffen sollte. Davon ist man überzeugt. Und dann hätte Annie den Haushalt führen müssen und sie wäre nicht die Einzige gewesen, die aufgrund ihrer Schwangerschaft oder der anstehenden Geburt an das Haus gefesselt gewesen wäre. Das Urteil, das aus dieser Anklage folgt, lautet schuldig. Wenig überraschend, wegen zweier vollendeter Morde und eines Mordversuchs in Tateinheit mit fahrlässiger Tötung. Lebenslängliche Zuchthausstrafe, wie man das damals genannt hat, und zwar in allen drei Fällen, inklusive der Aberkennung der bürgerlichen Ehrenrechte auf Lebenszeit. Weiter geht es folgendermaßen, und das klingt fast schon witzig, Zitat, die zur Tat benutzte Schere wird eingezogen, die Kosten des Verfahrens hat die Angeklagte zu tragen. Also hier ist dann auch noch die Rede von einer Schere, ich glaube, das bezieht sich dann jetzt auf das Werkzeug, das wir nicht mehr ganz genau bestimmen konnten, was sie benutzt hat, um diese Schokopraline eben unten aufzutrennen. Christa Lehmann verfolgt das Urteil, ohne irgendeine Regung zu zeigen. Und dann wandert sie ins Gefängnis. Zunächst nach Neuwied. Da versucht sie mehrmals mit sehr grausamen Methoden, sich umzubringen. Sie hat unter anderem Nägel geschluckt oder versucht, sich mit Blei zu vergiften. Dazu hat sie Späne von Leitungen abgeschrubbt, um an einer Bleivergiftung zu sterben. Die führte aber nicht zum Tod, sondern nur zu sehr schlimmen Halluzinationen. Später hat man sie in ein Gefängnis nach Frankfurt am Main verlegt, aus dem sie, nachdem sie insgesamt 23 Jahre abgesessen hatte, wieder in die Freiheit entlassen wurde. Das geschah dann aber ohne große Aufmerksamkeit. Sie hat einen anderen Namen angenommen und, naja, sofern das möglich war, ein neues Leben angefangen, das sie angeblich bis vor kurzem auch noch gelebt hat. So richtig gesichert sind die Informationen aufgrund der neuen Identität zwar nicht, aber es ist übereinstimmend in verschiedenen Berichten die Rede davon, dass Christa Lehmann noch so plus minus die 100 Jahre erreicht hat. Wo, wie und unter welchem Namen, das weiß man allerdings nicht. Kurz nach den Giftmorden wurde übrigens noch ein Mord mit E605 bekannt. Wahrscheinlich von Christa Lehmann inspiriert hat eine Frau, einen Mann, das Gift in Pfannkuchen gemischt. Der Mann, ein Postbeamter, hatte eine Affäre mit der Frau aus Ludwigshafen und die wollte er wohl auflösen und seine noch in Berlin lebende Frau wohl auch nach Ludwigshafen holen. Und das hat der Frau dann wohl nicht geschmeckt. Sie hat das nicht verkraftet und auch zu E605 gegriffen. Interessant auch, dass es dann zwar lange ruhig bleibt um das Thema E605 und es ja auch in der Form gar nicht mehr ausgegeben wird, aber ein weiterer Fall ist vor gar nicht langer Zeit ans Tageslicht gekommen, denn da hat ein 23 Jahre alter Mann aus Lübeck seinen Vermieter das Pflanzenschutzmittel in eine Weinflasche gekippt. Angeblich nur, um ihm einen Denkzettel zu verpassen. Die beiden Männer lagen wegen irgendwas im Streit. Mieter und Vermieter halt, da kann es schon mal ein bisschen knarzen. Angeblich soll es auch nur ein Tropfen gewesen sein, wie er sagt. Aber das toxikologische Gutachten geht dann eher von 33 bis 50 Tropfen in der Flasche aus. Der Vermieter hat davon getrunken und ist daran schließlich auch gestorben. Und das soll es aber für diesen Fall gewesen sein. Zumindest in Worms wurde danach nicht mehr mit dem Mittel gemordet. Und wenn, hat das keiner mitbekommen. Wenn ihr diesen Fall interessant fandet, dann würde ich mich sehr über eine positive Bewertung freuen und abonniert doch auch Abgrundtief, um keine neue Folge mehr zu verpassen. Danke dafür, danke fürs Zuhören bis zum Ende und damit verabschiede ich mich. Tschüss und passt auf euch auf.
Abgrundtief ist eine Produktion der VRM von Allgemeiner Zeitung, Wiesbadener Kurier, Echo Online und mittelhessen.de. Redaktion Thomas Schmidt, Produktion Mike Dornhöfer. Noch mehr spannende Geschichten, Reportagen und News aus eurer Region findet ihr auf unseren Nachrichtenportalen oder in eurer Lieblings-Podcast-App.